Freunde, Folge 440, Ben spricht Podcast. Mein Gott, was für eine fürchterliche Woche. Also erstens für mich persönlich, jetzt seit Monaten, in denen ich eigentlich komplett gesund war, auf einmal wieder jeden Morgen mit Halsschmerzen aufgewacht bin, jetzt flach gelegen habe und dann zeitgleich morgens aufwache, muss feststellen, ich dachte, es ist einfach nur ein böser Traum, es ist einfach nur fürchterlich, dass Charlie Kirk erschossen wurde. Es ist fürchterlich. Also ich werde jetzt hier keinen Wikipedia-Artikel aufmachen über diesen Mann, wer sich damit beschäftigt. Ich werde jetzt nur mal kurz ein bisschen persönlich darüber sprechen. Ich habe auf benspricht-podcast.de, wenn ihr da auf Blog geht, habe ich jetzt seit 5 Jahren nochmal irgendwie einen Text runtergeschrieben, weil ich es wirklich nicht mehr ausgehalten habe. Ich lag in der Sauna, war wieder einigermaßen fit, habe da im Ruheraum gelegen und dachte, wir sind einfach nur der Kopf explodiert in Gedanken an all diese Vorkommnisse und dachte, Benny, du musst dazu jetzt einen Text schreiben. Ich habe ein paar Stichpunkte gemacht, bin abends heimgekommen, habe sofort einen Text runtergerattert. Weil es wie so oft immer wieder die gleichen Mechanismen sind, die da gezündet werden. Ich empfehle auch niemandem, so Sachen weiterzuschicken, wie wenn sich da irgendwelche gestörten Leute dann freuen über den Tod. Erstens sind das wenige, zweitens gibt es die in allen politischen Lagern und drittens sind diese Leute völlig gestört und haben nie wahrscheinlich sowas wie Liebe erfahren, Empathie erfahren und so Leute sollte man mitleidig behandeln, aber ihm nicht irgendwie Platz im öffentlichen Raum einräumen. Also das ist fürchterlich. Das ist genauso fürchterlich, wie wenn da irgendwie in rechten Kreisen über tote Flüchtlingskinder am Strand irgendwelche scheußlichen Memes gemacht werden. Es ist wie so oft derselbe Mechanismus dahinter. Aber es ist beides fürchterlich. Ich habe lustigerweise ja seit meiner, und das beschreibe ich in dem Text, also ich werde das so ein bisschen paraphrasieren und vielleicht so ein paar Sachen dazu erzählen. Also vielleicht ist es ganz sinnvoll, auch wenn ihr den Blogartikel da mal lest, wenn es euch interessiert. Ich glaube, da habe ich eigentlich all meine Gedanken auf den Punkt gebracht. Ich werde heute aber so ein bisschen den Speckmantel drumherum ergänzend zu dem Text hier erzählen. Hatte ja wirklich eine Zeit lang, da habe ich mich sehr viel damit befasst, so 2017, 2018. Dann bin ich in diese Avoid News Sache geraten und habe ja wirklich bis 2023 in der Zeit wirklich mich nur im Privaten um meine Familie gekümmert, meine kleinen Kinder mit meiner Frau zusammen größer erzogen, groß sind sie ja noch nicht, aber selbst der 7. Oktober 2023, ich weiß noch ziemlich genau, wie es war. Ich habe es irgendwie nicht mitbekommen. Ich habe es wirklich nicht mitbekommen. Ich habe 2 Wochen später das dann irgendwie in die Timeline gespült bekommen, bei Instagram oder sowas, und mich dann ein bisschen damit befasst, habe es immer noch weggedrängt. Und ich glaube, ich habe so ein halbes Jahr später erst mich damit auseinandergesetzt. Und so habe ich es zumindest in Erinnerung. Und dann löste sich wieder ein Stück weit alles auf. Also es ist auch natürlich was anderes. Damit habe ich auch mit vielen Vätern gesprochen, wenn man jetzt eine Tochter in die Welt setzt, statt einen Sohn. Und man sich dann überlegt, hey, in welcher Welt will man eigentlich, dass die eigene Tochter groß wird? Und was ist zum Beispiel auch so diese Freizügigkeit, in Freibädern mit einem Bikini rumzulaufen, ohne irgendwie so ein Angaff-Objekt oder ein Begrapschobjekt zu sein? So als das so im letzten Sommer aufkam und da habe ich eine Frau zu sprechen hören, das fand ich sehr interessant, das ist eine kulturelle Errungenschaft, die wir einfach konservieren müssen für künftige Generationen. Diese Freizügigkeit wurde erkämpft. Das haben meine Elterngenerationen in den 60ern, die haben das erkämpft, dass das möglich ist. Vorher sind auch hier die Frauen irgendwie in Badekitteln umhergelaufen, um ja nicht zu freizügig zu sein. Das steht jetzt alles wieder auf der Kippe. Wir haben oft darüber gesprochen, da müssen wir darüber diskutieren und darüber verhandeln. Und ich will über diese Scheiße nicht verhandeln. Ich sage es ganz klar, es ist nicht verhandelbar. Punkt. Und ganz viele, viele Punkte, die Charlie Kirk gesagt hat, und da werde ich jetzt nicht so, ja, in vielen Sachen bin ich aber dann auch nicht seiner Meinung, ist mir alles scheißegal jetzt erstmal. Es gibt viele Sachen, die er gesagt hat, die ich eins zu eins unterschreibe. Und alleine die gelten dann als kontrovers. Das ist unglaublich. Wie er sich für Israel eingesetzt hat. Israel ist ein Ort der Freiheit, umgeben von Frauen- und schwulenfeindlichen Regimen. Es ist de facto so. Es ist de facto so. Punkt. Dann die Hamas trägt die volle Verantwortung für den Krieg in Gaza. Dann so eine Tatsache wie Männer und Frauen unterscheiden sich biologisch und ergänzen sich im besten Fall in ihrer Unterschiedlichkeit. All das sind kontroverse Standpunkte im Jahr 2025. Ich weiß noch, als ich als Achtjähriger in den 90ern, es muss dann irgendwie 93 oder so gewesen sein, zum ersten Mal zurück in die Zukunft geguckt habe und da 2025 im zweiten Teil von fliegenden Autos die Rede war. Das ist jetzt, wir haben das jetzt. So, wir haben 18 Geschlechter, immer noch keine fliegenden Autos. Dann zum Beispiel so ein Satz, die lege ich ihm jetzt in den Mund, das paraphrasiere ich ihm, aber ich glaube, er würde es so unterschreiben. Der Islam ist dann unproblematisch, wenn er spirituell privat gelebt wird, und wird dann gefährlich, wenn er politisch organisiert ist. All das lässt sich belegen. Genau, Charlie Kirk sagt es öffentlich, ich unterschreibe jedes Wort davon, so schreibe ich in meinem Text. Und das würden Millionen Menschen weltweit unterschreiben, besonders diejenigen, die in muslimischen Ländern unter dieser Mehrheit eines politischen Islams leiden. So, all das ist umstritten, all das ist kontrovers. Wenn ich jetzt sehe, dass da irgendwelche Oberlippenbart tragenden Millennial-deutsche Comedians irgendwelche Sachen raussuchen, die völlig aus dem Zusammenhang gesetzt sind, um ihn jetzt noch als dem Beweis, dass er ein Nazi war, herzuleiten. Es ist wirklich, es ist anstrengend, es ist dumm, es ist eine Beleidigung an den menschlichen Verstand und jeden Menschen mit einem IQ über 100, sich solche Scheiße anzuschauen. Punkt. Es ist wirklich so, dass ich mich frage, was um Himmels Willen stimmt denn da nicht? Meine Frau, ich habe ja gesagt, überweist diese scheiß GEZ-Gebühren nicht mehr. Mir reicht's wirklich. Sie macht da, ich glaube, im Quartal sind das 75 €. Lass es einfach. Sie sollen hier aufkreuzen. Ist mir scheißegal. Und ich sehe, dass es dann völlig legitim ist, dass so jemand wie dieser El Hotzo-Typ, ich kenne den Typ nicht, dann irgendwie Witze mit hier unser Charlie und hin und her. So funktioniert ja auch so dieser Kopf dieser Leute. Es ist einfach so ein. Ah, jetzt brauchen wir irgendwas, was edgy ist. Und dann aber trotzdem noch irgendwie in unsere woke Blase passt. Und am Ende ist alles irgendwie doch so weich, irgendwie so dumm und geht aber auch immer gegen die gesellschaftlich ja sowieso schon am Pranger stehen. Es ist so die Methode Böhmermann, dieser öffentliche Pranger, diese Mischung aus DDR. Denunziantentum und so einer edgy Millennial-Stimme und irgendwie der Tatsache, dass sie nie irgendwie, dass die im Schulhof früher schon so Anti-Mobbing-Hymnen gesungen haben. Hey, halt, stopp, ich werde hier gemobbt. Bäh, bäh, bäh. Und am Ende des Tages haben sich da so eklige Charaktere entwickelt, wo man sich wirklich fragt, ist das scheußlich. Stehen diese Leute morgens auf, rasieren sich, gucken in den Spiegel und denken, jawohl, Leute, das ist, so mache ich's. Das ist unvorstellbar für mich, wirklich. Dann ist es auch wieder dieses Meisterstück, was dann passiert ist. Sagte mein bester Freund dann zu mir, es ist krass, wenn man dann so die Heute-Nachrichten dann dazu sieht und sieht Dunja Halali, das ist das, was zum Beispiel zu unseren Eltern kommt, zu unseren Vorgesetzten auf der Arbeit, zu all diesen Leuten, die sich mit der Materie nicht tief befassen. Für die Leute wird es dann irgendwie geframed. Für die muss immer ein Framing stattfinden. Ich frage mich mittlerweile im Spiegel, sitzen die teilweise zusammen und denken sich so, ey, wir brauchen noch mehr Adjektive vor diesem Namen. Wir brauchen da noch, rechtsextrem haben wir schon. Lass uns doch rechtspopulistisch, okay, lass uns doch verschwörungsideologisch, weil verschwörungstheoretisch ist ja nicht, weil so eine Theorie und bla, Und da kommt sowas bei rum, wie dieser Text dann von Dunja Halali, wo er wirklich, hab nichts gegen die Frau, ich find's auch widerlich, muss ich auch mal sagen. Wenn so Boomer, AfD-Heinis ständig in so einer Asozialität gegen auch einzelne Leute agieren, wie diese Dunja Halali. Sie wird irgendwie ihre Gründe dafür haben, warum sie es so macht. Ich würde aber wirklich an alle appellieren, es nicht auf Einzelpersonen zu ziehen, sondern zu schauen, wie dieses kranke System einfach das Kranke aus diesen Leuten rauszieht. Und sie machen das tatsächlich, weil sie glauben, auf der guten Seite zu stehen. Und ich glaube, das muss entlarvt werden. Aber ohne selber die gleiche Scheiße durchzuziehen wie diese Leute. Wenn man Werte hat, wenn man einen Charakter hat, dann sollte man auch einfach, ja, das auf alle Leute beziehen. Und nicht nach dem Motto, ja, die machen es ja auch, ja, die machen es ja auch. Dann haben wir diesen identitätspolitischen Kindergarten da draußen, den wir schon seit spätestens 2015 hier beobachten können. Aber was ich mich wirklich frage, ist, warum dieses Framing immer stattfinden muss? Warum muss jetzt irgendwie den heute Leuten erklärt werden, dass der ein Trump-Freund war? Oh mein Gott, der war ein Trump-Freund, oh mein Gott. Ich frage mich auch bis zuletzt, an welche Verschwörungstheorie oder Ideologie, wie es dann wieder ein neues Wort dafür erfunden wurde, er angehangen hat. Welche genau? Da wird auch wieder so getan, als wäre es irgendwie so ein Flat Earther oder Gott weiß was. Und immer muss es dann geframed werden. Und um dann irgendwie so diesem Mainstream-Publikum zu sagen, naja, ist ja irgendwie dann doch, ich meine, irgendwie war es dann am Ende selber schuld, ne? Wahnsinn. Wenn irgendwie, keine Ahnung, der George Floyd irgendwie eine Überdosis hat, erstickt, Polizisten angreift, in diesem Ding erstickt, stirbt, auch durch Zutun des Polizistens. Stellt euch mal vor, da würde einer sagen, er ist selber schuld. Das würde kein Mensch sagen. Es ist widerlich, wirklich. Es ist echt widerlich. Jetzt kurz noch dazu, ich bin dann irgendwann erst vor ein paar Wochen wieder komischerweise so auf seine Videos gestoßen. Und ich konnte mit seiner Art der Rhetorik und so nie wirklich was mit anfangen. Aber womit ich was anfange, also das heißt, war immer so ein, mich hat das Format jetzt nicht so getriggert, interessiert. Ich denke mir, ja, es eigentlich läuft immer gleich ab. Ist halt so, er führt dann ein Stück weit auch die Leute vor Mikrofon, macht es aber immer höflich, immer respektvoll. Aber was mich tatsächlich begeistert hat oder mich ihm nahe hat fühlen lassen, ist, dass er im Grunde, bis auf wenige Dinge, wo ich sage, okay, da war der vielleicht so ein bisschen religiös, das bin ich nicht. Das ist auch so was wie Homosexualität oder sowas halt religiös argumentiert. würde ich jetzt nicht. So, das ist so. Bei mir steht dann das Individuum immer an erster Stelle. Aber was ich 100% irgendwo nachvollziehen kann, ist, wie stark und wie couragiert und wie mutig er ein Kämpfer war für den freien Westen, den ich liebe, den ich für die beste Gesellschaftskonstruktion aller Zeiten halte. Und wie er dann in den Austausch geht mit den Liberals dann in den USA, die Profiteure dieser Gesellschaftsform sind, weil in keiner anderen Gesellschaftsform könnten diese Menschen sich so frei ausdrücken und exporieren. Und auf der anderen Seite feinden sie ihn dafür an. Das ist ein Gesellschaftsmechanismus, der in ganz, ganz, ganz vielen Teilen aktuell der Fall ist. Also Queers for Palestine, ja genau, ja okay. Jetzt laufen hier irgendwie Trans-Leute und Schwule zusammen mit Palästinensern auf die Straße und sind für Free Gaza. Darüber haben wir hier schon oft gesprochen. Unglaublich, was ist mit den Leuten, was wäre mit den Leuten dann in Gaza? Ihr könnt es euch vorstellen. Ich wünsche mir das auch teilweise, dass sie so denken, hey, wenn da so Leute mit ihren Selfie-Sticks und Greta Thunberg im Schlepptau Richtung Gaza segeln, denke ich mir, komm, lass sie doch einfach rein. Lass sie doch da einfach durch, die sollen irgendwo an den Hafen und dann sollen sie gucken. Dann sollen sie gucken, wirklich. Wir sind auch noch immer so protektionistisch, sage ich mal, dass wir die Leute vor ihrem eigenen Elend bewahren. Ich weiß nicht, wo soll auch die gesellschaftliche Entwicklung in den USA hingehen? Soll es dann zwei Staaten wieder geben? Nord- und die Südstaaten oder wie? Okay, also dann packt alle Konservativen, die auf Eigenverantwortung, Leistungsbereitschaft, aber trotzdem auf Multiethnien, aber nach dem Leistungsprinzip und nicht moralisch argumentiert setzen, dann packt die in fünf Bundesstaaten. Ja, was glaubt ihr, was dann mit dem Rest passiert? So. Und könnt ihr euch vorstellen, in welchem Land mehr Wohlstand ist? Macht in dem einen Land, macht der Bernie Sanders noch zum Präsidenten, da findet dann die große Umverteilung statt. Und dann guckt er mal hin, wo die Leistungsträger am Ende des Tages hingehen. Und wo es dann aber auch den Schwächeren besser geht. Völlig klar, was dabei rauskommt. Das ist das Perfide in diesen Zeiten. Dass die Leute, die Ulf Poschardt beschreibt das in Shitbürgertum perfekt, dass die Leute, die durch die Institutionen marschiert sind und alles besetzt haben, extrem viel Geld, öffentliches Geld in Anspruch nehmen, davon leben, soziale Erpressung und emotionale Erpressung betreiben, um das in Anspruch zu nehmen und auf der anderen Seite nichts dafür tun. Aber rein gar nichts. Beziehungsweise kein Geld in den Topf einwirtschaften. Und das ist was, da bin ich Charlie Kirk, auch seiner Organisation, unendlich dankbar, dass er da diesen, in Anführungszeichen, Kulturkampf an den Unis aufgenommen hat und gesagt hat: Stopp, dieser Unlogik, dieser Dummheit in der Argumentation stellen wir was entgegen. Fakten über Emotionen. Und ja, das ist ein herausragendes Lebenswerk. Ich habe dann irgendwie seine Frau noch die Rede von ihr irgendwie angefangen, 3 Minuten. Ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult. Ich konnte es mir nicht anschauen. Ich weiß nicht, wann ich es mir anschauen kann. Aber Fakt ist, dass ich da jetzt auch eine Woche lang einfach mal Pause mache und mir es nicht mehr angucken kann. Es ist wirklich. Ein Typ wollte ein Leben führen wie ich, hat an die gleichen Werte geglaubt wie ich, an Freiheit, an freie Meinungsäußerung, an Leistungsbereitschaft, an Eigenverantwortung, an die Grenze zu sich. Ja, mein Gott, dann renn als Frau rum, aber sag mir doch nicht, wie ich dich zu betiteln habe. Das ist übergriffig. Und genau da ziehe ich auch die Grenze. Macht euer Ding, ist mir scheißegal. Punkt. Ich lebe nach der Definition der 90er Jahre des Antifaschismus. Punkt. Und damals war ich auch Antifaschist. Heute ist Antifaschismus ein politisches Druckmittel, ein gewaltsames Unterjochungsinstrument, um kranke Ideologien auf andere Leute umzustülpen. Ich will nichts übergestülpt bekommen. Ich bin 41 Jahre alt. Ich weiß, woran ich glaube, wonach ich leben möchte, und ich möchte das in Ruhe tun. Leave me alone. Und ich lasse mir es vor allen Dingen nicht von Leuten erklären, die augenscheinlich nicht ihr eigenes Leben im Griff haben, die nicht in der Lage sind, ihr eigenes Leben mit dem Ergebnis eigener Zufriedenheit zu führen. Im Außen ganz groß den Leuten die Welt zu erklären, im Innern, ja, leider leer und, wie soll ich sagen, nichts könnend. Und genau das ist der Abwehrmechanismus. Wenn ein Individuum erfährt, dass er im Kleinen nichts bewegt, im Kleinen nichts kann, im Kleinen immer wieder scheitert, ja dann gehe ich natürlich komplett nach außen und mache mir die Welt wille, wie sie mir gefällt. Und unser Fehler als Gesellschaft ist aber, dass wir den Leuten diesen Raum geben. Absolut fahrlässig. Und das machen wir in allen Bereichen. Du willst Refugees welcome? Perfekt. Sorge für die Integration, sorge für die Aufnahme, stell ein Zimmer bei dir zu Hause bereit. Es ist asozial, für alles die Allgemeinheit aufkommen zu lassen und dann öffentlich in die emotionale Erpressung zu gehen und zu sagen, ja, wir müssen das aber, ja, wir tun das aber, dann tu es selbst. Diese Leute betrachten die Gesellschaft immer im Kollektiv, ich betrachte die Gesellschaft als eine Ansammlung von Individuen, die aber eigenverantwortlich auf der individuellen Ebene handeln muss. Punkt. Weil sonst geht alles kaputt, sonst haben wir immer diesen Mechanismus. Und es fängt damit an, dass wir dem Kollektiv übertragen, jetzt irgendwie Lastenfahrräder staatlich zu subventionieren oder irgendwelche Carsharing-Parkplätze auf einmal aufkommen. Es ist ein klassischer Umverteilungskrieg, der ideologisch geprägt ist. Und wenn wir davon nicht runterkommen, wenn wir das nicht stoppen, dann werden wir immer diese gesellschaftlichen Auseinandersetzungen haben und immer eine Stufe vom Bürgerkrieg stehen. Ich habe ganz viele Leute im Umfeld, die es genauso sehen wie ich. Das ist übrigens ein Satz, der ist fürchterlich schwach. Das ist fürchterlich, wenn man den sagt. Ja, ich sehe es, nicht nur ich sehe es so. Das ist völliger Bullshit. Ich appelliere daran, dass jeder dafür immer im Ich sprechen sollte. Aber ich sage den Satz jetzt, weil es wichtig ist, dass man sich da auch nicht isolieren lässt in seinen Beobachtungen, die man da macht. Und auch wenn es da so eine kulturelle Hegemonie gibt, die uns irgendwie so, ob bewusst oder unbewusst, in einem erzieherischen Auftrag sagt, wie wir jetzt ihn einzuordnen haben, also warum auch diese Adjektive davor. Ich lasse mir von niemandem vorschreiben, wie ich jemanden einzusortieren habe. Ich konnte mir selbst ein Bild darüber machen. Ja, ich war nicht abhängig von der Tagesschau, dass die mir das sagt. Ich habe zig seiner Videos gesehen und habe in den Zwischenzeilen gesehen, was Charlie Kirk für ein Mensch ist, was er für ein Familienmensch ist, welche Charaktereigenschaften er an den Tag legt und wofür er steht. Und ich wünsche mir mehr Menschen wie er und ich hoffe, dass mehr und mehr und mehr und mehr Menschen wie er entstehen werden und dass sein Tod vielleicht auch dafür sorgt, dass sein Wertebild und seine Art zu leben und sich mit der Welt auseinanderzusetzen, egal wie es dann inhaltlich ist, aber in seiner Art und Weise, dass sich das vermehrt und weiter durchsetzt. Das wünsche ich mir wirklich von Herzen und da glaube ich wirklich fest dran. Ja, so und jetzt beschäftige ich mich jetzt erstmal nicht mehr mit dem Thema und kümmere mich um meine Familie und ja, will nicht sagen bete, aber bin in Gedanken wirklich bei der Familie von Charlie Kirk und seiner Frau. Ich will es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich will es mir überhaupt nicht vorstellen. Und ja, nochmal, die Leute, die dann darüber Witze machen und lachen, die können es sich gar nicht vorstellen. Und das ist auch wieder was. Man kann in dem Bewusstsein auch Charlie Kirk gehen lassen, dass er ein wertvolles Leben führte und dass er gespürt hat, was Leben wirklich bedeutet und wie tief Leben ist. So. Viele Menschen leben 80 Jahre lang und bekommen das keine Minute mit. Und ja. Sehr gut. Lest den Text gerne, schickt ihn auch weiter an Leute, teilt das wirklich gerne und genießt den Sonntag, bleibt geil, ciao. Have you ever felt too much for the way that you feel? And you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. I don't care what they say, 'cause I'm already lost in the way that you smile. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly.
You're killing me slowly, baby.